Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, im Moment findet in Brasilien die Weltklimakonferenz statt. Die ganze Welt versucht, ja, mit dem Klimawandel irgendwie umzugehen. Klimawandel findet aber nicht nur auf der ganz großen politischen Bühne statt, sondern auch im Kleinen, bei uns hier in Deutschland und auch in jeder Kommune im Prinzip. Du hast mit jemandem gesprochen, der die aktuelle Klimapolitik in Deutschland sehr, sehr gut einordnen kann. Mit wem hast du gesprochen und worüber genau?
Ja, ich habe mit Dr. Christoph Kané gesprochen und mit ihm habe ich über die aktuelle Klimapolitik in Deutschland in der EU gesprochen und ob die überhaupt wirkt, ob die greift, ob die dazu beiträgt, den Klimawandel einzudämmen oder ob es vielleicht auch ein bisschen kontraproduktiv ist.
Du hast mit ihm vor allen Dingen über ein besonderes Instrument gesprochen, den CO2-Zertifikaten. Also vielleicht ganz kurz erklären, was dahinter steckt und was schon mal so anteasern, was dein Take dazu ist.
Ja, also ein Instrument, insbesondere in Europa, also das besagt, wenn ich CO2 freisetze, dann muss ich dafür bezahlen. Also das ist es und die Zertifikate, die werden immer knapper, also teurer. Und da bezahlen halt Leute, die viel CO2 freisetzen. Also zum Beispiel, wenn ich eine Heizung habe, die mit Erdöl betrieben wird oder mit Heizöl betrieben wird, dann bezahle ich ein bisschen mehr als jetzt jemand, der eine Wärmepumpe hat. Also es wird immer teurer, die Energie, oder wenn ich ein Auto fahre, das Verbrennermotor hat, dann ist das Benzin oder wird immer teurer im Vergleich zum Elektroauto, also das vereinfacht gesprochen.
Und was sagt dein Gesprächspartner zu diesem Instrument? Sagt er, das ist eigentlich sinnvoll oder sagt er, das ist eher Quatsch und braucht man gar nicht?
Ja, er sagt, es wäre sinnvoll, wenn man es zum Beispiel auf die G20 ausdehnen würde. Zurzeit ist es eigentlich so ein europäisches Instrument. Also das heißt, man müsste eigentlich auch China, USA, Indien und andere große Industrieländer da mit reinpacken. Dann wäre es sinnvoll, aber wenn es nur europäisch gelöst wird, dann führt das dazu, dass in Europa energieintensive Industrien abwandern und dann haben wir natürlich auch ein Problem auf gesellschaftlicher Seite.
Was Dr. Kané zur Klimapolitik in Deutschland und der EU noch sagt, das hört ihr jetzt im Gespräch Michael mit Dr. Kané über Klimapolitik.
Brauchen wir einen Neuanfang in der Klimapolitik? Heute reden wir mit Dr. Christoph Kané. Er ist Pressesprecher der Initiative Vernunftkraft und wir wollen heute nicht drüber diskutieren, ob es einen menschengemachten Klimawandel gibt, sondern wir wollen die Klimapolitik der Bundesrepublik bewerten, der Bundesregierung bewerten und der Frage nachgehen, ist diese Klimapolitik gut, schlecht? Dient sie dem Ziel, den menschengemachten Klimawandel, also die Erderwärmung, einzudämmen oder gibt es da noch Nachbesserungsbedarf? Und lieber Dr. Kané, herzlich willkommen.
Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder bei Ihnen zu sein.
Jetzt gab es ein Statement von Bill Gates, das hat aufhorchen lassen. Und zwar Bill Gates, also der Gründer von Microsoft, der hat gesagt, die Weltuntergangsvision zum Klimawandel ist falsch. Also das ist ja schon eine sehr harte Aussage. Wie bewerten Sie denn diese Aussage von Bill Gates?
Das ist schon ein Paradigmenwechsel, weil was Bill Gates natürlich auch sagt, ist, es gibt einen Klimawandel, es gibt eine kontinuierliche Steigerung der Temperaturen seit 40 Jahren. Das ist erst einmal empirisch unbestritten. Und es ist auch unbestritten, dass dies auch ein Negativszenario für manche Länder dann mit beinhaltet. Das bleibt nach wie vor so als die Grundannahme auch für Bill Gates im Raum stehen. Aber er hat damit jetzt aufhorchen gelassen. Vor 4 Jahren, glaube ich, hat er noch ein Buch geschrieben, wo er How to Avoid the Climate, ich glaube, er sagte entweder Catastrophe oder Disaster, eins von beiden. Auf jeden Fall, er übernahm damit diese eher starke Kommentierung der Folgen eines Klimawandels. Und heute sagt er, es ist kein Weltuntergang. Es ist eines der Risiken, das die Welt mit beinhaltet, dem sie sich widmen muss. Aber es wird nicht ihr Untergang sein. Und das ist eine relativ starke These, eine provokante These, gehört ja in der Medienwelt auch dazu, mit der er auch nochmal deutlich macht, lasst uns dieses Thema mal wieder neu aufsetzen und lasst es mal ein klein wenig vernünftiger diskutieren.
Ja, es gab auch noch viele andere Statements zum Thema Klimapolitik, zum Thema Klimawandel. Und es gab jetzt einen Chemieverband, der gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass die Klimapolitik in der Europäischen Union nicht zu hart gefasst ist, weil dann werden energieintensive Industriezweige wie zum Beispiel die Chemieindustrie aus Europa abwandern, vielleicht dann in Ländern angesiedelt sein, wo es keine so strengen Klimagesetze gibt wie bei uns oder Umweltgesetze. Und damit ist nicht jedem geholfen. Also zum einen dem Thema Vermeidung des Klimawandels, zum anderen aber auch der soziale Frieden, weil die Arbeitsplätze wegfallen. Also wie ist denn das zu bewerten, so eine Aussage von einem großen Industrieverband?
Das war in der Tat ein europäischer Industrieverband, der das mit einem Brandbrief gesagt hatte. Und hinter der Aussage steckt auch tatsächlich jetzt auch noch einmal, dass man dieses Thema noch mal neu durchdenken muss. Weil bislang, auch in der Vergangenheit, man denke an Fridays for Futures, man denke an die ganze mediale Aufmerksamkeit, die das Klimathema hatte. Es stand sehr apodiktisch im Raum nach dem Motto, Klima ist ein 100%-Thema und alle anderen Themen, alle wirtschaftlichen Faktoren, alle Faktoren auch der sozialen Gerechtigkeit ist ja hier auch nicht zu vernachlässigen. Alle anderen haben sich dem weit unterzuordnen. Und diese starke Stellung, die hat es dann auch bedingt, dass wir gerade diese Fragestellung, könnte es passieren, wenn Europa sehr einseitig eine sehr harte Klimapolitik treibt und andere Länder, andere Konkurrenten dies eben nicht tun, könnte uns das nicht auch in Nachteile bringen? Das stellt am Ende des Tages diesem Thema Klimawandel auch ökonomische Rationalität gegenüber. Und wenn wir auch gewisse Szenarien wie immer weiter steigende Energiepreise, auch regulatorisch bedingt, uns betrachten, dann stellt das auch die Frage des sozialen Friedens in den Raum. Und das alles darf nicht untergeordnet zum Klimawandel sein, sondern es muss auf einer gleichen Ebene betrachtet werden. Das heißt, am Ende des Tages geht es auch um die Frage, muss ich unbedingt dieses Land auf null CO2-Emissionen herunterfahren, wo wir jetzt inzwischen einen gewissen Eindruck bekommen, was das auch für den ökonomischen Wohlstand des Landes betrachten? Oder wie sieht eine vernünftige Politik aus, die dieses Thema in nicht mehr mit dieser Ausschließlichkeit betrachtet, sondern es auch in die verschiedensten anderen Probleme hineingewichtet. Der Wähler gibt da ohnehin schon eine sehr klare Richtungsstellung. Für den haben Fragestellungen wie der derzeitige ökonomische Niedergang Deutschlands eine wesentlich höhere Priorität als der Klimawandel. Und das ist ein demokratischer Prozess, wenn man hier sagen muss, Moment, lass uns aber auch die anderen Dimensionen betrachten.
Ja, und bevor wir jetzt weiter ins Thema einsteigen, wollen wir uns mal die Instrumente der Klimapolitik anschauen. Und da gibt's ja den CO2-Zertifikatehandel, also der da im Raum steht. Und da ist natürlich die Frage für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wie funktioniert das eigentlich? Also können Sie uns das mal kurz erklären, wie funktioniert dieser europäische CO2-Zertifikatehandel?
Ja, gern. Und zwar dieser Zertifikatshandel, ich erinnere mich, da war ich selbst noch Student, in den 90er Jahren kam dieses Thema hoch. Die Grundidee ist relativ einfach. Sie betrachten erst einmal einen geschlossenen Wirtschaftsraum. In diesem geschlossenen Wirtschaftsraum wird ein gewisser, sagen wir mal allgemein, Schadstoff emittiert. So, dieser verursacht volkswirtschaftliche Kosten. Diese volkswirtschaftlichen Kosten sind aber nicht in der Produktion eingepreist. Man hat also zwei Möglichkeiten. Man kann also dann die Produktion mit einer Steuer belegen oder man kann diese einem Handel unterlegen. Das Prinzip des Handels sagt eigentlich immer, wenn ich auf der einen Seite ein Produktionsverfahren mit einer Schadstoffemission habe und auf der anderen Seite ein Produktionsverfahren ohne Schadstoffemission, dann sollte doch der Preis einer solchen Schadstoffemission hier mit einbezogen werden in die Produktionskosten. Und das heißt, ab einer gewissen Schadstoffmenge, die man emittiert, wird das zweite Verfahren günstiger. Und je mehr ich dann auch diese emittierte Menge auch einem Handel unterwerfe, indem mehr ich auch die zur Verfügung stehende Menge verknappe, desto teurer wird die Emission und desto eher sind dann Unternehmen oder Verbraucher gewillt, auf ein günstigeres Verfahren umzusteigen. Und das ist letztendlich die Motivation vom sogenannten ETS1, weil es halt ein 2 gibt, oder bald gibt. ETS1 heißt also, die Möglichkeit, CO2 zu emittieren, muss erkauft werden durch den Ankauf eines Zertifikats. Ein Zertifikat verbrieft die Möglichkeit, eine gewisse Menge CO2 zu emittieren. Und indem man die entsprechende Menge immer weiter verknappt, wird der CO2-Preis immer teurer und es ergibt sich eine Substitution von dann dem CO2-intensiven Verfahren zum weniger CO2-intensiven oder zum komplett befreiten Verfahren. Die Idee ist erst einmal smart, die wurde damals sehr intensiv diskutiert. Wenn man also sagt oder wenn man glaubt, eine bestimmte Stoff ist umweltschädlich, kann also eine Handel an dieses Stoffes noch stärker eine Substitutionswirkung herbeiführen, als es ein Verbot täte. So, Probleme sind natürlich nur dieser Zertifikatshandel bezieht sich auf den europäischen Wirtschaftsraum, auf die EU. Die Schweiz hat auch einen, Großbritannien hat auch einen. Die USA hatte in manchen Bundesstaaten auch einen, aber unter Trump wird das mit Sicherheit eher an Bedeutung abnehmen. Und alle anderen Länder sieht das schon ein bisschen schwächer aus. Das heißt, die Hoffnung, dass Europa hier in eine Vorleistung geht und alle anderen Länder ziehen nach, die hat sich bislang noch nicht so erfüllt. Es ist eigentlich so, Europa, von allen CO2-Preisen, die weltweit bezahlt werden, fallen 80-85% auf eine Produktionsstätte innerhalb der Europäischen Union. Das entspricht aber bei weitem nicht dem Anteil, den die EU am CO2-Prozess hat oder an der CO2-Emissionen hat. So, das ist der ETS1. Und eine Besonderheit war gewesen, dass die Preise eigentlich bis 2017, 2018 relativ flach blieben. Die bewegten sich so bei 10 Euro pro Tonne. Das war noch für viele Produzenten verkraftbar und deswegen hat es gerade in der damaligen Zeit vielen politischen Entscheidungsträgern nicht gefallen und deswegen hat man die Menge extrem verknappt. Und der Preis zog dann an von 10 Euro pro Tonne bis in die Gegend von 80, 100 Euro pro Tonne. Da sind wir heute angekommen und das macht sich dann schon bemerkbar. Das machte sich vor allen Dingen bemerkbar in den Strompreisen, überall dort, wo halt auch fossile Erzeugung eine wichtige Rolle spielt. Und es wird sich auch demnächst bei der Grundstoffindustrie bemerkbar machen, weil die ganz wichtig hier im Saarland, die Stahlindustrie war bislang noch von diesen Zuzahlungen, CO2-Bepreisungen ausgenommen gewesen. Das wird jetzt ab 2026 schrittweise eingeführt und das ist ein Teil der Probleme, die die Stahlindustrie dann bei uns hat. Die weitere Zukunft soll so aussehen, dass die CO2-Bepreisung oder dass die CO2-Menge immer weiter verknappt wird. Die wird sogar jetzt noch stärker verknappt. Bislang wurde die Menge der handelbaren Zertifikate um 2,6% per annum reduziert. Jetzt wird sie reduziert auf 4,3% per annum. Das ist ETS 1, da gibt es noch ein ETS 2, der betrifft eher den Privatverbraucher und der wird ihn sehr bald zu spüren bekommen, wenn sich da politisch nicht sehr viel daran tun wird. Und zwar betrifft dieser dann den Verbrauch von fossilen Stoffen im Wärmesektor und im Verkehrssektor. Das heißt, davon betroffen ist Heizöl, davon betroffen ist Erdgas zum Heizen und davon betroffen wird dann auch der Treibstoff sein. Den gibt es bislang in Deutschland schon als eine CO2-Steuer, beträgt auch gar nicht so wenig, 55 Euro pro Tonne. Hat der Verbraucher bislang nur indirekt an steigenden Preisen gemerkt, weil der Betrag wird direkt beim Inverkehrbringer, also in der Raffinerie oder so weiter, eingezogen. Aber wird dann natürlich 1:1 auf die Endverbraucherpreise übertragen. Und ab 2027, so der Plan, will man dann von einem System fixer Preise auf ein Handelssystem ebenfalls umsteigen. Und hier überschlagen sich immer noch die Annahmen, was bedeutet das? Mit welchen Preissteigerungen muss man rechnen? Insbesondere die osteuropäischen Länder innerhalb der EU sind hier sehr aktiv und befürchten nicht zu Recht hier eine schwere soziale Schieflage des ganzen Themas. Insbesondere, wenn unangenehme Befürchtungen wahr werden sollten. Generell kann man sagen, auch hier ist vorgesehen, die Menge dieser Zertifikate immer weiter einzuschränken. Das heißt, auch hier will man langfristig dann den Preis, so wie er sich aus dem Handel ergibt, durch eine Verknappung immer weiter nach oben bringen. Und das ist dann halt ein soziales Thema, das wird sich so ergeben. Das ist nicht das Einzige.
Ja, also die Idee ist halt einfach, CO2-intensive Branchen oder Privatverbraucher dann entsprechend zu bestrafen und diejenigen zu belohnen, die halt wenig CO2 emittieren. Mhm. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, also es gibt ja immer Gewinner und Verlierer bei so einem System und Deutschland ist ja ein sehr industrielastiges Land noch. Mhm. Also Sie haben es ja angesprochen, Stahlindustrie im Saarland, im Ruhrgebiet, aber auch teilweise in Sachsen oder in Brandenburg gibt es ja auch Stahlwerke, Niedersachsen. Wir haben eine starke Autoindustrie, also Verbrennermotoren. Es gibt 40 Millionen Autos in Deutschland, das sind die meisten auch Verbrenner. Das heißt, an der Tankstelle merkt man es auch direkt. Und viele Haushalte heizen mit Erdgas, mit Erdöl oder auch mit Holz oder was auch immer. Und halt weniger mit Sonnenenergie oder Wärmepumpe. Also das ist ja noch ein Randthema. Wer sind denn so die Gewinner von dem System? Also vielleicht auch länderbezogen. Und wer sind so die Verlierer? Also gehören wir eher zu den Verlierern oder eher zu den Gewinnern in Deutschland?
Also das war damals, als dieser CO2-Preis so stark anzog, war das ein sehr interessantes Thema gewesen, weil in Ländern wie Frankreich oder auch Schweden, deren Stromerzeugung ja weitgehend nicht fossil ist, bei Frankreich ist es hauptsächlich zu 75% Kernkraft, aber auch, vergisst man immer so ein wenig, auch zu 15% Wasserkraft. Das heißt, von einer solchen Erhöhung der CO2-Preise hat man in Frankreich eigentlich weniger gespürt. Genauso in Schweden, dort hat man die Wasserkraft ungefähr so bei, ich kann mich jetzt vertun, aber dürfte so bei 70-80% sein. Der Rest ist auch mit Kernkraft und einem kleinen Anteil Windenergie, ist es auch weitgehend CO2-frei. So, der große Verlierer war eigentlich Deutschland gewesen in der Diskussion. Und da komme ich zu einem Problem, warum diese Annahme, die sich in der Theorie erstmal so richtig anhört, warum die eigentlich falsch ist. Gibt's mehrere Gründe, aber ein wichtiger Grund ist diese Annahme der Substitution. Nämlich, die Annahme wäre ja, wird dann irgendwann der Kohlestrom zu teuer, nimmt man eine günstigere Erzeugungsart. Das ist im Prinzip auch ganz rational. Nur wir in Deutschland sind hingegangen und haben Erneuerbare im Sinne von Sonne und Wind ausgebaut, inzwischen auf einen Anteil über 50%. Die haben allerdings den großen Nachteil, dass sie immer wieder nicht zur Verfügung stehen, dass sie intermittierend sind. Das heißt, in den Phasen, wo ich dann deren Erzeugung nicht habe, bin ich, und jetzt kommt's, was habe ich dann? Dann habe ich Importe, ja, aus Frankreich, aus Schweden, ja, kann man nehmen. Wenn allerdings eine ganz geringe Solar-Wind-Erzeugung der Import nicht ausreicht, ja, dann muss man abzählen. Dann hat man die Braunkohle, die Steinkohle, das Erdgas, die Kernkraft haben wir nicht mehr. Und hier wäre ja eigentlich der Punkt, dass man sagt, okay, Steinkohle oder Braunkohlestrom ist durch die CO2-Zertifikate so teuer, aber die Kernkraft haben wir nicht mehr, die haben wir abgeschaltet. Und das ist in sich in der Systematik schon einmal ein Widerspruch, weil die Stromerzeugung durch Kernkraft ist vollkommen CO2-frei. Man kann einen gewissen Rucksack aus dem Bau eines, eines Kernkraftwerkes mit berücksichtigen, aber ansonsten ist unter den 24/7 verfügbaren Anlagen oder Erzeugungsformen die Kernkraft eigentlich immer das Mittel der Wahl. Wasserkraft natürlich auch, dort wo man sie hat. So, das heißt, und das Thema war den Grünen ja enorm wichtig gewesen, die anderen Parteien haben fairerweise aber auch mitgemacht, indem wir die Kernkraft abgeschaltet haben, haben wir zum einen das Klimaziel eigentlich selbst konterkariert. Das muss man so klar sagen. Das ist auch mit ein Grund dafür, warum im Stromsektor der CO2-Lastigkeit in Deutschland besonders hoch ist. Eine der schlechtesten der ganzen EU und weit weg von Frankreich und Schweden. Das heißt, hier gab es Parallelagenden im Sinne von, ja, Klima ist zwar wichtig, aber uns ist es viel wichtiger, die Kernkraft abzuschalten. Das war ein Punkt. Und der fehlende Substitutionseffekt ist dann auch relativ klar. Nämlich, wenn ich dann eine gewisse Strommenge brauche, Sonne und Wind sind nicht da, Importe haben ein gewisses Level, ich habe immer noch einen Bedarf, den ich brauche. Ich habe keine Kernkraftwerke mehr, ja, dann habe ich nur Kohle und Erdgas. Sogar Öl wird dann in so Fällen angeschmissen. Und dann führt das einfach dazu, dass auf dem Großmarkt die Preise bis ins absurde Amt steigen. Weil zum einen ist die Stromerzeugung mit Braunkohle und Gas teuer geworden durch die CO2-Zertifikate. Ja, und zum zweiten haben sie auch ihren Preis, um dann diese Kraftwerke immer wieder anzuschalten. Aber es geht nicht ohne. Das heißt, diesen Substitutionseffekt habe ich gar nicht. Wenn ich also die CO2-Bepreisung immer weiter hochfahre, werden unsere Strompreise immer weiter steigen, weil es keinen Substitutionseffekt gibt. Frau Reiche arbeitet an der Gaskraftwerksstrategie, aber die wird vor 2030 inzwischen nicht mehr kommen. Und auch Gaskraftwerke werden mit CO2 belegt sein. Das heißt, je teurer wir die CO2-Zertifikate machen, desto teurer wird auch unser Strom sein. Und das ist mit, neben den ganzen Systemkosten der Erneuerbaren, ein ganz wichtiger Grund, warum unser Strom so teuer geworden ist. Das sage ich auch immer mal gern, eine Grafik, wo man zeigen kann, CO2 ETS 1 Auktionspreisen Euro pro Tonnen verglichen mit den deutschen Industriestrompreisen. Das ist ein vollkommen gleicher Verlauf. Das heißt, die sind damit mit angestiegen. Das heißt, Verlierer sind natürlich ganz klar die deutschen Strompreise. Das sehen wir immer wieder. Mhm. Und damit sind die Verlierer auch relativ klar. Die deutschen Unternehmen und die deutsche Volkswirtschaft. Und das macht sich jetzt ja auch mehr als deutlich bemerkbar.
Ja, Stichwort Deindustrialisierung. Also wenn wir das Wort vor 10 Jahren gebraucht hätten, da wären wir irgendwie so Verschwörungstheoretiker gewesen. Mittlerweile wird es auch von Ökonomen, egal welcher politischen Richtung, benutzt. Einer zum Beispiel ist Hans-Werner Sinn, der immer wieder für Deindustrialisierung warnt. Es gibt ja auch ganz, ganz viele kleine Betriebe, die energieintensiv sind. Also ich habe letztens mal eine Reportage gesehen über ein Backsteinwerk in der Nähe von Hamburg, das aus dem Lehm, das es dort in der Nähe der Elbe gibt, dann halt Backsteine brennt, die dann in Hamburg eingesetzt werden, um Gebäude zu bauen. Und der Besitzer hat dann auch gesagt, ja, das ist so teuer und er findet auch keinen Nachfolger und er geht davon aus, dass es in 10 Jahren diesen Betrieb nicht mehr in dieser Form geben wird. Und das wird ja wahrscheinlich ganz, ganz viele kleine Betriebe treffen. Also ist das jetzt so ein Schreckgespenst, Deindustrialisierung, oder ist das eine reale Gefahr oder ein Szenario, auf das wir uns einstellen müssen in Deutschland?
Es ist ein Szenario, das sich jetzt entfaltet. Also Deindustrialisierung, die macht sich auf 2 Arten bemerkbar. Nämlich zum einen sind die Strompreise enorm gestiegen und die Unternehmen reagieren darauf, dass sie dann ihre Produktion auch ins Ausland verlagern. Ein Business Case einer Produktionsverlagerung, der sich vor 10 Jahren noch nicht gerechnet hat, der rechnet sich halt dann so langsam. Und der rechnet sich umso eher, je energieintensiver das Werk ist. Und das erleben wir im Moment Land auf, Land ab. Da kann man quasi jeden Tag in die Zeitung hineinschauen, solange die Strompreise so hoch bleiben. Und zumindest mal marktseitig kann man das kurzfristig nicht drehen. Solange wird dieser Effekt anhalten. Ja, ich erinnere mich auch, da bin ich vor 2, 3 Jahren noch, wenn ich auf öffentlichen Veranstaltungen geredet habe, auch hat man mir das immer wieder abgeschritten. Das wäre doch ein Schreckensszenario, das würde so gar nicht kommen. Wir erinnern uns, 2023 hat Bundeskanzler Scholz noch davon geredet, dass uns eine durch die grüne Transformation auch ein neues Wirtschaftswunder wie zu Zeiten Erhards erwarten würde. Ja, da kann man wahrscheinlich noch lange drauf warten.
Sieht so aus, ja.
Und der zweite Punkt, wenn Sie gerade Hans-Werner Sinn erwähnen, das ist jemand, der das tatsächlich schon vor über 10 Jahren gesagt hat. Und zwar die Argumentation, die er verwandt hat, ist letztendlich auch ein Substitutionseffekt, aber ein bisschen anders gelagert. Man stelle sich mal vor, die Europäische Union würde in den nächsten, sagen wir mal, 2 Dekaden den Gasverbrauch komplett auf 0 fahren. Der Anteil der EU am globalen Gasverbrauch liegt bei ungefähr 10%. Jetzt stellt man sich also vor, wenn diese 10% als Nachfrage wegfallen, dann werden auch die Gaspreise sinken. Logischerweise, auf dem freien Markt ist das im Allgemeinen so. So. Das wird allerdings dann in anderen Ländern dazu führen, niedrigerer Gaspreis, dass die dann sagen will, ja, ist doch toll. Dann lohnt sich ein bestimmtes Verfahren unter Zuhilfenahme von Gas, das vielleicht sonst mit anderen Energieträgern sich eher gelohnt hätte. Oder vielleicht wird es erst dann durch diesen günstigeren Gaspreis überhaupt rentabel und findet Investoren. Das heißt, der einseitige Verzicht auf ein weltweit gehandeltes Gut, der hilft noch nicht sehr viel. Der sorgt über einen solchen Substitutionsmechanismus dafür, dass dann das Gas oder die Kohle halt in anderen Ländern verbraucht werden und vielleicht auch verbraucht werden mit Techniken, die weniger sophistiziert sind als unsere Techniken, die dann mehr CO2 pro Input verbrauchen. Oder denken wir mal, die auch vielleicht andere Schadstoffe dann stärker verbrauchen. Indische Kohlekraftwerke haben selten Entschwefelungs-Entstickungsanlagen. Also auch dieser Effekt, ein Land allein, ein Wirtschaftsraum wie die EU allein bestimmt seine komplette Dekarbonisierung, treibt nur die Nachfrage in anderen Wirtschaftsräumen an, sofern diese nicht in gleicher Weise ein solches Handelssystem einführen. Und ich habe die Zahl eben genannt, 80% der CO2-Bepreisung finden in der EU statt. Die größten CO2-Verbraucher, das kann man inzwischen auch nicht erkennen, das wird vor allen Dingen China, da kommt Indien ins Spiel, da ist das halt nicht zu erkennen. Von daher werden sich beide Effekte ergeben. BASF hat gerade seinen neuen Industriekomplex in China dieser Tage eingeweiht, da werden jetzt Ethylen- und Mineralölprodukte hergestellt, die werden halt nicht mehr hergestellt, aber sie werden trotzdem hergestellt und ihr Verbrauch wird CO2 bedingen, halt bloß dass die Produktion jetzt in China statt in Deutschland ist. Und das macht dieses Thema eigentlich so fragwürdig. Es ist kein globaler Effekt zu erkennen. Es ist wie ein Weinfass, wo eine Gaube herausgebrochen ist. Dann läuft trotzdem der ganze Wein aus. Und das macht dieses System dann am Ende des Tages so fragwürdig. Das heißt, ein System kann von der reinen Lehre erst dann Sinn machen, wenn es in den wichtigsten Industrieländern auf vergleichbarem Niveau praktiziert wird. Erst dann ist kein Anreiz mehr gegeben, die Produktion nach in ein anderes Land zu verlagern, weil dort dann die Belastung dann tendenziell vielleicht nicht ganz, aber wenn sie nur schon mal 90% oder 80% vergleichbar wäre, wäre schon sie schon viel geholfen. Ansonsten, wir treiben unsere CO2-Bepreisung weiter voran, erhöhen Strompreise, erhöhen sonstige Kosten. Und Indien entscheidet sich gerade, die Menge seiner Kohlekraftwerke um 50% zu erhöhen. Das ist eine Diskrepanz. Und das natürlich auch ohne CO2-Zertifikate. Und das führt zur Deindustrialisierung.
Ja, also schwierige Ausgangslage, wenn man als Deutschland, wenn man als Europa das Problem, also globales Problem, ich meine, Klimawandel ist ja jetzt kein deutsches Problem, sondern ein globales Problem, das man lösen sollte. Und wenn man das dann wirklich ernsthaft machen möchte, muss man wahrscheinlich auch auf andere Instrumente zurückgreifen. Also es wird ja jetzt mit nationalen oder europäischen Lösungen jetzt nicht funktionieren. Wobei man muss auch immer noch mal berücksichtigen, also es gibt ja viele Länder, die erst am Anfang ihrer wirtschaftlichen Entwicklung sind. Also gucken wir mal nach Afrika, Nigeria, Äthiopien oder Indonesien. Also ganz viele Länder, die noch hungrig sind, die wachsen wollen. Und da ist, glaube ich, das Verständnis für deutsche Klimapolitik oder europäische Klimapolitik nicht ganz so ausgeprägt wie jetzt in Hamburg zum Beispiel, wo es jetzt einen Volksentscheid gab zum Thema CO2-neutrale Stadt, was ja auch sehr, sehr interessant war. Jetzt ist aber die Frage nach einer Lösung. Also wir haben das Problem Klimawandel, also die Temperatur auf der Erde erhöht sich. Bill Gates sagt, das ist jetzt nicht das größte Problem der Menschheit, aber wir gehen mal davon aus, das ist ein großes Problem. Und da die Frage an Sie, wie lösen wir das dann nun? Also wenn wir es nicht über Zertifikatehandel lösen, wenn wir es vielleicht auch national nicht gelöst bekommen, also wie könnten wir das Problem global besser lösen?
Also erst einmal ist der Zertifikatshandel, wenn er auf einem globalen Maßstab ausgedehnt wird oder durch vergleichbare Instrumente abgedeckt wird, ist der ja doch schon eine prima Sache. Das kann man schon so sagen, weil er ist einfacher zu handhaben als viele nationalen Besteuerungen. Also wenn man für sich sagt, okay, von CO2 geht eine schadhafte Wirkung aus, kann man natürlich dann sagen, dann führen wir global Emissionshandelssysteme ein. Und das Gleiche kann man dann auch für andere Schadstoffe machen. Zum Beispiel, nur mal, es gibt viele, man kann zum Beispiel auch mal sowas andenken für die Kupferförderung, die ist, oder für die Förderung von seltenen Erden, die ist mit ganz erheblichen Umweltschäden in ihrem Land verbunden. Das heißt, eine Bepreisung von solchen Schäden über handelbare Systeme macht erstmal für den Ökonomen Sinn. Aber erste Forderung, es muss weltweit sein. Es hilft also nichts, wenn man da dies nur in Europa immer und immer weiter hochfahren, das sorgt dann für Lächeln bei den Chinesen. Sondern dann muss man solche Klimakonferenzen dazu nutzen und zu sagen, sagen wir mal die G20-Länder, dann haben wir von der Wirtschaftskraft der Welt schon mal einen sehr großen Teil eingefangen. Eine G20 oder eine andere repräsentative Community der weltweiten Produktion vereinbart für sich einen Emissionshandel, der nach ähnlichen Mechanismen verläuft, der mit einer ähnlichen Anzahl Zertifikaten ausgestattet ist, was für Europa dann bedeuten würde, man sollte von dem jetzigen Niveau, würde man dann wieder runterkommen, wenn man sich auch mit Staaten trifft, die bislang noch keinen Emissionshandel haben. Aber diesen Weg, den müsste man dann gehen, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. Und solange man dies nicht hat, solange deindustrialisiert man unseren Kontinent. Und dann müsste man eigentlich zu der Erkenntnis zurückkommen, okay, es macht im Moment keinen Sinn, die Zertifikate noch und noch und noch und immer weiter ihre Zahl zu begrenzen. Sondern dann muss man sagen, nee, bevor wir komplett unsere Stahlindustrie, unsere Chemieindustrie verloren haben, kehren wir wieder zurück auf einen Zertifikatspreis von 2017, 2018. Das ist dann einfach auch mal eine Notmaßnahme. Weil ansonsten kriegen wir dieses Thema der Deindustrialisierung nicht mehr gestoppt. 2017, 2018 hatten wir 10 Euro pro Tonne. Das würde unsere Industrie erstmal stemmen und wir hätten erst einmal den größten Schmerzpunkt an der Stelle gelindert. Dann kann auch die Stahlindustrie weiter mit Hochöfen fahren. So, und dann muss man dazu übergehen und sagen, ja, was ist eigentlich das Rezept, um effektiven Klima- oder vielleicht auch allgemeinen ökologischen Schutz zu erreichen. Und da ist es meine Überzeugung, dass das die reine Marktwirtschaft ist. In meiner Generation hatte man noch das Glück, in Anführungszeichen noch durch die reine DDR zu fahren und konnte sich vergewissern, welche ökologischen Folgewirkungen ein sozialistisches System hatte, äußerte sich im Erzgebirge in Form von Baumgerippen und der bekam damals einen empirischen Beweis dafür, dass ein kapitalistisches System dem sozialistischen System überlegen ist. Es braucht Regulative, gar keine Frage, aber was wir getan haben, ist, dass wir unsere Energiepolitik eher in die sozialistische Richtung geschoben haben. Durch Verbote. Wir haben sogar aus Rücksichtnahmen auf Ideologien haben wir die Kernkraftwerke abgeschaltet, sogar eine CO2-freie Quelle. Wir schalten jetzt alle anderen Großkraftwerke ab. Das ist ein großes Problem. Wenn wir also hingehen wollen und sagen, wir wollen, dass dieser Substitutionsmechanismus des CO2-Preises funktioniert, dann dürfen auch sehr logischerweise die Alternativen nicht verboten sein. Das gilt zum einen für die Kernkraft, das gilt auch für das Thema CCS, also die Abtrennung von CO2 auch raus aus Rauchgasen fossiler Anlagen und ihre unterirdische Speicherung. Auch dies ist gemäß Weltklimarat ein Verfahren, dekarbonisiertes Verfahren. Auch dieses können wir nutzen. Dafür müssen wir dann eine wirkliche Technologieoffenheit, der Begriff ist inzwischen schon ein bisschen verbraucht in der politischen Diskussion, aber ist auch deswegen so verbraucht, weil wir genau das Gegenteil haben. Wir haben ja keine Technologieoffenheit, sondern wir sagen nur Wind und Solar und haben eigentlich überhaupt keine Lösung dafür. Speicher sind es nicht, Gaskraftwerke sind es nicht, für die Zeiten, wo dann keine Erzeugung durch Wind und Solar stattfindet. Und diese sind das Problem, neben der Übererzeugung, die wir inzwischen auch schon haben. So, das heißt, wir brauchen da erstmal wieder einen freien Wettbewerb. Wir müssen die Kernkraft ermöglichen, wir müssen CCS ermöglichen, alles, was in Deutschland so schön verboten ist. Und wenn wir diese Techniken erstmal stehen und wir wieder ein gesundes Erzeugungsmix haben und es einen weltweiten CO2-Handel gibt. Und da, klar, ich rede jetzt nicht von 1-2 Jahren, aber ich rede jetzt von den nächsten 20 Jahren. Dann kann eine marktwirtschaftliche Steuerung auch letzten Endes auch zu einem klimavorteilhaften System führen. Ohne Frage. Aber diese Chance vergibt man sich immer und immer wieder. Auch die EU hat sich jetzt wieder planwirtschaftliche Vorgaben für die CO2-Minderung in ihrem Raum gegeben. Bundesumweltminister Schneider bejubelt dies. Aber am Ende des Tages werden dann diese CO2-Ziele vermutlich durch die Deindustrialisierung erreicht.
Ja, also wir sind gespannt, wohin sich die Klimapolitik in Deutschland, in Europa entwickelt. Wir bleiben auf jeden Fall dran an dem Thema. Lieber Dr. Carnet, vielen Dank für das Gespräch und wir sagen bis bald.
Ich bedanke mich für das Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch unsere Angebote der Unionsstiftung gefallen, dann haben wir noch ein ganz besonderes Angebot jetzt in der Weihnachtszeit für euch. Am 12. Dezember laden wir euch alle ganz herzlich in die Kirche der Jugend Elia nach Saarbrücken ein. Dort findet unser Weihnachtskonzert der Unionsstiftung statt. Wir geben jungen Studenten der Hochschule für Musik in Saarbrücken die Möglichkeit, ja, ihre Talente zu zeigen. Wir haben ein barockes Weihnachtskonzert angefragt und die haben ein tolles Programm zusammengestellt. Das könnt ihr am 12. Dezember live erleben. Meldet euch einfach an. Auf unserer Homepage unionsstiftung.de findet ihr alle weiteren Infos zum Konzert. Und wir freuen uns ganz herzlich, euch in der Kirche der Jugend Elia in Saarbrücken begrüßen zu dürfen. Und dann hören wir uns schon in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.